alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast einen nassen Helm.
Sagen wir mal so, dieser Podcast ist ja auf jeden Fall sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft und auch der Grund, warum sich vier Typen regelmäßig treffen, um erstmal eine Stunde Quatsch zu reden und dann erst auf Aufnahme zu drücken. Aber er ist ja auch für uns alle eine gewisse Errungenschaft, ein Erfolg, etwas, womit wir schon auch zu Hause und auch der Öffentlichkeit da draußen zeigen können, dass wir es geschafft haben. Und Konstantin, wir haben noch einen Erfolg auf der großen Wegstrecke von Schöner Neuer Fußball geschafft. Wir sind jetzt ein offizieller Podcast mit Community und sowas, oder?
Ganz genau. Wir sitzen jetzt am Lagerfeuer. Wir sind nämlich jetzt Teil von Campfire FM.
Deswegen hat das so lange gedauert.
Oh, das hat geknistert.
Hört es nicht? Ich mache gerade die Marshmallows warm hier. Tommy qualmt im Übrigen. Unsere Audio-Zuhörer können es natürlich nicht wahrnehmen, aber Tommy ist komplett eingequalmt. In jedem Fall ist es so, dass wir jetzt, nachdem wir über 100 Stimmen gesammelt haben, Teil von Campfire FM werden und dort ab Mittwoch, Dienstagabend, Mittwoch dann zu finden sein werden. Also einfach die App runterladen, iOS, Android, egal, Campfire App runterladen, bisschen durchscrollen, am Anfang ist das alphabetisch geordnet, wer noch keinen Podcast dort liked und dann findet ihr unseren Podcast, könnt den joinen und ab sofort dann zu Folgen von uns, Kommentare da lassen, interagieren. Wir werden dann auch immer Zitate rausfiltern, die dann immer einzeln stehen. Da könnt ihr natürlich dann auch drauf kommentieren und einfach auch euch mit anderen Leuten zusammentun, die Schöner Neuer Fußball-Fan sind. Insofern, wir finden uns jetzt alle am Lagerfeuer wieder.
Konstantin, können wir eigentlich unseren ganzen Trash, den wir in unserem Chat sonst haben, auch komplett wirklich auf Campfire verlagern?
Das
sagt die
wir
Compliance-Abteilung von SNF dazu?
Das Problem ist, dass die drei Betriebsjuristen dann in Ruhestand gehen würden.
Ja, aber Herr Dr. Kai Rippe, würden Sie sich weiterhin als Community-Wart sehen an der Stelle und die Interaktion übernehmen?
Ja, sicher.
Sehr gut, sehr gut. Aber weil ich nämlich schon glaube, also wenn man mal überlegt, Konstantin, der Einzige, der von uns wirklich arbeitet, Sportjournalist, reist um die Welt, ist die ganze Zeit unterwegs. Ich tue irgendwas mit Quatschen, weiß nicht, Tommy macht eigentlich nur Podcasts über mittelmäßige Agentur-Chef. Zweitligisten.
Ich bin der Einzige hier mit einem seriösen Job, das sage ich seit 35 Folgen, dass ich hier euch wirklich mit durchziehe. Ich bin der Einzige, der hier wirklich irgendwie hart für sein Brot arbeitet.
Und wie war hier das nur mit morgen so halber Tag?
Ich wollte gerade sagen, also was ihr ja alle nicht gehört habt im Vorgespräch, hat Kai uns erstmal geschildert, er ist zu Gast in München, morgen nur ein halber Tag und München wäre ja generell immer nur wie Urlaub. Also Kai, ja, ne? Das ist ja hier schon wieder sehr two-faced von dir.
Ja.
Ja, aber, nimm mal das Schirmchen auch hinterm Ohr raus da.
Ja, das wäre nicht schlecht. Das ist genau bei Kai immer so, weil dann on-air redet er darüber, ja, ist auch ein super Investmentprojekt und die machen Marketing richtig geil und dann off-air, meine Fresse, sind die alle inkompetent.
Das ist überhaupt nicht wahr. Nee, also das sage ich vielleicht über euch. Also
das habe ich verwechselt, ja, hast recht.
Sage ich das über meine Kunden, Kollegen, würde ich das niemals sagen.
Oder Tommy halt über den Fußballverein seines Herzens. Da eigentlich wollen wir ja nicht Berlin so groß über Sport reden, aber hast du schon keinen Bock mehr auf zweite Liga eigentlich, mal ehrlich?
Also ich habe ja jetzt erfahren, dass die Community, zumindest die, die mit Kai spricht, gesagt hat, wir reden zu viel über Hertha. Ich möchte hiermit feierlich verkünden, das ist mir scheißegal. Solange ich hier Teil davon bin, werden wir immer noch 2-3 Minuten über Hertha reden. Und du hast völlig recht, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich will einen neuen Trainer, ich will ein neues System, ich will ein neues Stadion, Kai. Und außerdem will ich eigentlich auch einen neuen Verein. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße.
ist mir scheißegal.
Und ich habe so ein kleines bisschen Angst davor, weiß ich nicht, wenn die Bundesliga-Saison losgeht und das, was mein Verein da macht, Kai wird da, glaube ich, dann euphorischer sein, hat sich ein bisschen Angst davor. Aber da gehen wir dann mal rauf. Bundesliga ist heute nicht unser Thema und ich habe sonst eigentlich was anderes, denn wir haben zwei Sachen, die ich hier so auf dem Tisch habe, die jetzt eigentlich anlaufen lassen können. Das eine ist eine kleine Rubrik, die noch keine Rubrik hat. Ich nenne sie im Moment die Dr. Kai Rippe Quatschrubrik, an der wir gleich herausfinden können, was da drin steckt. Und das andere ist aber eigentlich eine kleine Anekdote, mit der wir anfangen können. Denn, ich sag's ehrlich, ich sollte mir Stadionnamen raussuchen. Ich habe kaum Zeit gehabt und wenig Kreativität. Habe mich dann aber daran erinnert, dass ich einmal beim FC Villarreal gewesen bin und ich so viel Freude an diesem kleinen, süßen Stadion hatte, wo der FC Liverpool im Champions-League-Halbfinale, da war ich nämlich, beinahe in die Knie gezwungen wurde. Am Ende hat es nicht geklappt und ich habe keine Ahnung, wie das Stadion hieß und ich weiß auch nicht, ob es in die Liste gehören würde. Du würdest da trotzdem nicht hingehen, Konstantin, oder?
Meinst du nicht eher Arsenal? Das Halbfinale damals, Villarreal gegen Arsenal? Mit Lehmann, Riquelme, dem Elfmeter?
Nee, es war Villarreal gegen Liverpool.
Ah, okay. Aber es gab auch ein dramatisches Halbfinale damals gegen Arsenal, als Arsenal dann ins Finale eingezogen ist. Nee,
aber am nächsten Tag habe ich dann Manchester City gegen Real geguckt oder Real gegen Manchester City. Zurück zu meiner Überleitung, Konstantin, die du mir zerstört hast. Also, was magst du an Villarreal nicht?
Das gelbe U-Boot.
Was ich an denen nicht mag, Kai, na gut, die haben jetzt Thomas Partey verpflichtet, was zu Recht für einen Aufschrei gesorgt hat, denn der steht ja aktuell vor Gericht in Großbritannien. 5 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Belästigung werden ihm vorgeworfen. War ja zuletzt bei Arsenal noch tätig. Arsenal musste sich auch rechtfertigen, aber Villarreal hat ihn dann unter Vertrag genommen. Mein Gylfi Sigurdsson spielt ja auch noch aktuell im Profibereich unter anderem. Also wenn man nicht unbedingt jemanden ermordet hat und mit der Mordwaffe erwischt wird, ist man wahrscheinlich immer noch gut genug, um Profifußballer zu sein in der momentanen Lage.
Ronaldo spielt ja auch noch, ne?
Sehr, sehr traurig, aber deshalb Villarreal hat keine Pluspunkte momentan gesammelt mit der Verpflichtung von Thomas Partey. Kann ich da nichts Gutes an dem Verein finden? Ja, natürlich, Stadion nicht schlecht, gelbes U-Boot. Hatten auch mal gute Spieler gehabt wie Diego Forlan oder Juan Riquelme. Aber ansonsten sehr fragwürdiges Verhalten momentan.
Es gibt ja den ein oder anderen Verein, der so transfertechnisch in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 24 Monaten hier und da mal links und rechts daneben gegriffen hat.
Aber ich glaube, es ging ja auch darum, dass die jetzt vielleicht ein Pflichtspiel außerhalb von Spanien spielen, oder?
Das ist der Plan, genau. Also es wurde bekannt gegeben am Montag. Und zwar, dass Villarreal und Barcelona jetzt eine Partie austragen werden in Miami. Die spanische Liga, La Liga, hat das jetzt auch bestätigt und entsprechend wird das jetzt durchgezogen. Dass es in Miami stattfindet, das ist ja wenig überraschend. Das wird am 20. Dezember der Fall sein, letzte Partie vor der Winterpause. Miami, natürlich starke Hispanic Community, Latino Community und insofern die Verbindung auch zu Miami, zum Club vor Ort ist natürlich da.
Wollte ich gerade sagen, der Verein ist ja im Prinzip Barcelona 2. Ja, die haben ja sogar den Greenkeeper von Barcelona abgeworben, das fand ich auch so lustig.
Die alte Herren von Barcelona.
Genau. Die U32 Barcelona ist jetzt komplett zu Inter Miami gewechselt. Ich finde es aber schon irgendwie ganz interessant, ne? Also die La Liga zieht wenigstens durch hier mit Supercup in MENA und jetzt auch mal ein Pflichtspiel auswärts. Also alles das, wovor wir uns in Deutschland fürchten. Die machen es, die Spanier machen es halt einfach.
Ja, der Chefvermarkter ist glücklich, ne? Das ist mir schon klar. Das heißt, aber Tommy, aber du als, aber Tommy, du als Vertreter des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, stell dir mal vor, wenn du jetzt, wenn die kleine Gabriela Esteban, 96 Jahre, seit 258 Jahren jedes Spiel vom FC Barcelona gesehen hat, zu Hause wie auswärts und jetzt nicht mehr fliegen kann und ihre Serie damit stirbt, stirbt dann nicht auch irgendwas in dir?
Ja, jetzt ist ja, muss man ja dazu sagen, der FC Barcelona per se auch kein reines Hobbyprojekt, wo allzu viele romantische Gefühle bei mir hochkommen. Aber das ist natürlich, und da hast du völlig recht und darauf wolltest du hinaus, völliger Bullshit. Das ist ja klar. Also warum sollte man als spanische Liga ein Spiel in Amerika machen? Es sei denn, also einzig spannend wäre zu wissen, ob die ein Auslieferungsabkommen mit UK haben für den neuen Spieler von Villarreal. Das wäre dann vielleicht nochmal relevant. Dramatische Szenen am Flughafen, die sich da abspielen. Ja. Aber ja, du, also ich glaube, dazu habe ich schon an vielen Punkten was gesagt. Ich finde es natürlich völlig dämlich. Also es ist völlig dämlich und ich verstehe auch nicht, warum man es macht. Und es gibt bestimmt auch total viele Gründe dafür, aber ja, sie erschließen
ja,
sich mir
nicht. Ein Grund, es ist Geld, das ist ja klar. Und es wird ja aber auch von der La Liga und inzwischen auch vom spanischen Verband, also von allen relevanten Gremien unterstützt, weil alle natürlich die Kohle riechen in der Internationalisierung. FC Barcelona braucht das Geld, möchte sowieso, also ist sowieso eng dran an Inter Miami. Ich glaube, Villarreal hat auch nichts gegen die Kohle.
Also ist schon. Aber Frage Kai. Also okay, nehmen wir jetzt mal hin als Arbeitshypothese. Und jetzt frage ich mich ganz kurz, spielen die da gegeneinander? Ja, wir gehen sogar mal davon aus, dass es ausverkauft und es wird ein Spektakel, ein 8:8, ja, in der 96. Minute der Fallrückzieher-Ausgleich. So. Und was jetzt? Was passiert jetzt? Also, was ist sozusagen das Aftermath davon? Dann treten die alle in die Vereine ein oder reisen dann nach Spanien oder kaufen sich plötzlich Sky-Abos oder was ist genau das zu erwartende Ergebnis?
Das gewünschte Ergebnis, also die beiden Vereine werden sicherlich ordentlich Kohle bekommen von der La Liga. Das ist ja der Geldfluss, der für sie relevant ist, weil am Ticketing, keine Ahnung, wie das gehandelt wird mit Inter Miami, vielleicht kriegen sie da auch einen Schnaps ab, weil es ist ja dann ein Heimspiel für Barcelona, tippe ich mal, Konstantin, korrigiere mich gerne.
Kai, eigentlich müssen die sogar eigentlich alle Ticketeinnahmen bekommen, müssen dann eher so eine Art Nutzungsgebühr
genau,
zahlen.
Die zahlen eine Stadionmiete, 100%ig sowas, ja. an Miami. Dann kriegen sie die Ticketinggebühren, aber das wird ja im Zweifel, glaube ich nicht, dass sie da jetzt irgendwie Schnapp machen gegen den Camp Nou so und das Merch, was sie dann da um Stadion drum verkaufen, das kannst du auch vergessen. Die werden eine ordentliche Einmalzahlung von der La Liga bekommen und die La Liga wiederum wird eine ordentliche Einmalzahlung von, wer überträgt La Liga in USA, ESPN, tippe ich mal, also von denen bekommen, weil ich glaube schon, dass das nochmal deutlich mehr Amerikaner vielleicht auch gegen eine Einmalzahlung, Pay-Per-View, whatever, gucken werden, also mehr gucken, einfach so ein Spiel von der La Liga in den USA, als wenn es jetzt in Barcelona stattfinden würde. Das siehst du ja auch an den Germany Games im Football, es gucken einfach mehr Deutsche ein Spiel in Deutschland, als wenn dasselbe Spiel in den USA stattfinden würde. So, und am Ende geht's natürlich, das wird ja nicht das erste Spiel, einzige Spiel bleiben. Das wird nächstes Jahr wird's 2 geben und dann geht's irgendwann 4 geben. Und
dann
gibt's das kein Endgame.
Mehr.
Ja, es ist genauso,
also, du
ist
hast
es, Tommy. Es gibt kein Zurück mehr. Nur eine Sache, dann du. Das große Ziel ist natürlich, die internationalen TV-Rechte oder Medienrechte-Erlöse der La Liga in den USA zu steigern. Das ist das, da kommt die Kohle her.
Ja, du hast ja geschafft, tatsächlich in den letzten 2,5 Minuten ungefähr 8-mal das Wort Zahlung zu nennen. Also ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, bottom line, zwischen den Zeilen. Es geht gegebenenfalls am Ende ja doch um Geld beim Fußball. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
Das würde ich sagen. Also ja. Vor allem im FC Barcelona geht es, glaube ich, extrem um Geld. Der ist schon interessiert an den Einmalzahlungen, die über den Umweg La Liga kommen werden, weil die einfach keine Kohle haben.
Und das ist gefährlich, Kai. Wir kennen das aus unserem engen Umfeld, vielleicht aber auch aus dem erweiterten Kreis. Menschen, die Geld brauchen, die machen immer Quatsch. Also das ist immer, wer Geld braucht, macht unvernünftige Dinge.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, Tommy, aber ja, also man kann sich das vorstellen.
Ja, das wollte ich nur mal festhalten. Also lieber FC Barcelona, liebes Villarreal, sag mal eigentlich Villarreal oder Villarreal? Villarreal.
David Villa.
Ja, liebes Villarreal, überlegt euch das gut. Vielleicht ist das eine Quatschidee. Ihr könnt danach nicht sagen, wir hätten euch nicht gewarnt.
Aber jetzt letzter Satz dazu und da möchte ich mal deine ehrliche Meinung haben, Tommy. Bist du gegen alle Spiele im Ausland oder fühlt sich so ein Spiel in Miami, auch in der südamerikanischen, hispanischen Community von einem spanischen Verein nicht doch ein bisschen realer an, als wenn sie jetzt in Saudi-Arabien spielen?
Nee, finde ich überhaupt nicht, weil also zum einen würde ja wahrscheinlich auch der normale Anhänger vom FC Barcelona sich dagegen wehren zu sagen, wir sind eine spanische Community, denn so richtig als Spanier verstehen die sich ja gar nicht und ich glaube nicht, dass so viele Katalanen da in Miami wohnen, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht schon, und Nee, ich bin natürlich nicht per se gegen alles, aber dann finde ich doch irgendwie noch ehrlicher zu sagen, wir machen hier so eine Club-WM und die findet halt irgendwo in Amerika oder wo auch immer statt und wir ziehen das da auf. Aber das ist nun mal der Ligabetrieb, ein Domestic-Format, ja, was auch, glaube ich, dahin gehört, wo es eben auch herkommt. So. Und da finde ich, also was ist ja auch völlig egal, ob ich dagegen bin oder nicht, aber es ist für mich der Anfang vom Ende, also wenn wir das machen. Weil ich möchte nicht...
Ja. Vielleicht im spanischen Fußball natürlich, die Präsidentschaftswahlen sind ja da nochmal aufgeladener als bei uns. Also gerade so Barcelona ist wie quasi eine, weiß nicht, Governorwahl in Katalonien oder irgend sowas, rein von der politischen Brisanz her. Und ich glaube, also gerade so die Vereinsverantwortlichen müssen da schon den Drahtseilakt schaffen, wenn sie jetzt wirklich ins Ausland wollen. Weil ein Auslandsspiel kannst du vielleicht deinen Fans noch verkaufen. Wenn du noch ein zweites Heimspiel im Ausland machst als FC Barcelona, gibt's schon Backlash, und ein drittes wird dann eventuell das Genick brechen als Vereinspräsident bei der nächsten Wahl. Also ich denke so, die müssen jetzt überlegen, wenn sie wirklich, und Barcelona ist aufs Geld aus, die müssen ja jetzt mit Marc-André Ter Stegen darüber reden, dass er jetzt lang genug verletzt ist, damit sie einen anderen Torhüter registrieren können. Ansonsten haben sie ihn umsonst gekauft.
Oh, Konstantin, kannst du uns mal einmal noch kurz ein Off-Topic kannst du mir die Marc-André Ter Stegen-Geschichte erklären?
Ich mach's noch ganz kurz rund.
Das nicht verstanden.
Absolut. Ja? Also ich mach's noch rund, genau. Gerade so Barcelona, Präsidentschaftswahlen sind extrem volatil aufgeladen. Also da dann zu sagen, wir brauchen das Geld auf der einen Seite, wir gehen nach Miami oder wir gehen als nächstes nach San Francisco, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Kalifornien, irgendwie auch viele Hispanics, versuchen da mehr Geld einzunehmen, wenn wir es brauchen, ja, aber natürlich ab einem gewissen Punkt überschreite ich dann komplett den Rubikon und verdränge und auch irgendwie verärgere Fans einfach zu sehr, und dann bleiben die vielleicht auch sogar bei meinen Heimspielen weg, weil die sagen, lasst mich in Ruhe mit dem Mist. Marc-André Ter Stegen, interessante Personalie.
MATS Goalkeeping.
Ja, also sieht so aus, liebe Freunde des deutschen Nationalmannschaftsfußballs, dass Marc-André Ter Stegen nur noch spielen wird, sollte sich der neue Keeper vom FC Barcelona verletzen. Also eigentlich ist es so, war natürlich jetzt zuletzt auch...
Bisschen wie in der Nationalmannschaft für ihn eigentlich. Bisschen wie seine Nationalmannschaft.
Vielleicht kann der bald in die Baller League. Also
das wird dann WM 2026 nichts mehr. Jedenfalls, also das Ding war ja auch zuletzt verletzt gewesen, hatte dann Szczęsny geholt als Routinier. Der hat dann auch hinten raus noch gespielt für Barca, obwohl Ter Stegen wieder fit war in der Vorsaison. Einfach weil er so lange raus war und weil man dann Szczęsny nicht wieder rausnehmen wollte aus der Startformation. Und eigentlich wollte sich Barca nach mehrheitlich erfolgreichen Jahren von Ter Stegen trennen. Der hatte da so gar keinen Bock drauf, wollte
aber
Kapitän.
Warum denn? Wegen
ja,
der
eben,
Kohle?
Das check ich auch nicht.
Weil
der
er
war
relativ
voll geil.
Alt ist.
Ja.
Also Ter Stegen, das wird in Deutschland nicht ganz so wahrgenommen, hatte gute Jahre mit Barcelona. Hin raus, dann auch vor seiner Verletzung, war er nicht mehr der Liebling von Barcelona, hat sich einige Fehler geleistet. Das kriegt man in Deutschland nicht ganz so mit. Aber er war fehleranfällig und man war nicht mehr so zufrieden. Man möchte einen jüngeren Keeper haben, den hat man jetzt auch verpflichtet vom Stadtrivalen Espanyol. Mit
Unser Hansi fällt MATS Goalkeeping in den Rücken.
Hansi Flick schert das nicht, ob jemand Deutscher ist oder Äquatorianer. Das ist ihm sowas von egal. Das ist der ist so besessen von Ziegen.
So geht das nicht.
In jedem Fall, also man wollte sich eigentlich von Ter Stegen trennen. Er hat auch, ist nicht mehr so beliebt bei Fans. Dann ist er aber trotzdem, wollte da bleiben. So Angebote von Galatasaray und so weiter wurden irgendwie abgelehnt und da kam nichts zustande. Dann hat er sich verletzt. Und dann war es interessant geworden, denn er musste ja dann quasi die Verletzung angeben bei der Liga, und dann ging es darum, wenn er 3 Monate verletzt ist, bleibt er im Kader. Wenn er 4 Monate verletzt ist, dann kann man ihn rausnehmen und den neuen Keeper registrieren. Weil Barca hat ja das Problem, die haben 5 Neuzugänge und keiner kann registriert werden, weil sie erst andere verkaufen müssen. Problem ist jetzt, dass Iñigo Martinez verkauft wurde. Damit hat man einige Millionen von der Payroll genommen. Somit kann man Joan Garcia so oder so, den neuen Keeper so oder so registrieren. Und der Leverage von Ter Stegen ist damit weg. Aber nachdem es ein Gespräch gab in der Vereinsführung, ist er jetzt wieder als Kapitän reinstalliert. Wird aber kein Spiel als Kapitän bestreiten, weil er nur noch Ersatzkeeper ist. Mit Szczęsny wurde der Vertrag auch verlängert. Ter Stegen muss im Winter wechseln, ganz kurz
also
gesagt.
Also er ist dritter Mann.
Naja, er ist zweiter oder dritter Mann, keine Ahnung. Er ist aktuell verletzt, aber er muss im Winter wechseln, wenn er bei der WM 2026
aber
spielen
Moment.
Möchte.
Moment, Leute, das schreit doch eigentlich nach einer Sonderfolge SNF. Die Akte Ter Stegen. 5 Teile. Das
ja, genau.
Recherche-Kollektiv SNF ja. deckt auf.
Ja. Ja. Olli Baumann wird dann ansonsten Stammkeeper der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026.
Baumann. Oliver
ja, aber wo soll er hin? Also vielleicht nochmal einmal eine kurze Runde, wo soll er hin? Wer, Mats? Zu Augsburg? Zu Sandro?
Wenn Leverkusen nicht relativ schnell den Mark-Flecken-Transfer dicht gemacht hätte mit Brentford, dann wäre er aus meiner Sicht eine gute Alternative für Leverkusen gewesen.
Ja, das einer stimmt für auf jeden Fall. Einer für Hertha auch.
Ja.
Bei Werder ist die Position auch dicht jetzt wieder.
Ja, finde ich auch. Wollte ich auch gerade sagen, Nico, sehr gut. Also
wer ist
vielleicht
denn bei
auch
euch jetzt im Tor?
Backup von Loris Karius bei S04.
What the fuck? Ja, also ich meine, interessant könnte schon werden, wenn er eventuell, ich weiß nicht, wie es bei Galatasaray aussieht. Weil
das ist eine Truppe da, ne? Wir sollten noch eine Sonderfolge über die Finanzen von Galatasaray Istanbul machen.
Die Akte Galatasaray.
Galatasaray Istanbul, ohne jetzt ganz
der
auszuschweifen.
Der 90-Teiler von
Galatasaray, die investieren ja jetzt sehr, sehr stark. Das hat unter anderem ja damit zu tun, dass man auch zuletzt ja von Banken gerettet wurde, staatseigene Banken meistens.
Ja, ich frage mich, wie die investieren. Investieren die wieder, sich sagt, dass sie in der Vergangenheit auch quasi einen Preis bezahlt haben, ihn dann in Stücken zahlen wollten und irgendwann aufgehört haben zu zahlen?
Es ist ein Stück weit ist Spekulation mit dabei. Dieses riesengroße Vereinsgelände, auf dem man früher trainiert hat, 80 Hektar in der Floria-Gegend, also eine Luxusgegend am Rand von Istanbul, das soll verkauft werden, da sollen Luxuswohnungen gebaut werden. Man rechnet mit Einnahmen von 500 bis 600 Millionen Euro.
Ja, safe. Da kann man sich
das
dann
reicht
auch gut,
für zwei Saisons.
Das kann man, das da kann man Mats auf jeden Fall mitbezahlen.
Ja, aber das Problem ist, Muslera ist ja raus. Oder ich glaube, muss ich mal jetzt überlegen. Also man wollte eigentlich Ter Stegen jetzt vor der Saison haben. Wie es natürlich dann im Winter aussieht, werden wir sehen. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten für Ter Stegen. Ansonsten muss er vielleicht dann anheuern bei Como.
Ah, nee, Moment, das ist zu schnell. Also
das ist zu schnell. Nice try, aber die Überleitung gehören hier mir. Das möchte ich an der Stelle mal, halt mal kurz die Klappe jetzt, Kai. An der Stelle möchte ich mal, ihr könnt hier anfangen mit was ihr wollt, aber wenn ihr auch noch anfangt, mir die Überleitung wegzunehmen, ne, dann wäre ich sauer.
So, das ist alles, auch was er hat.
Nur das ist alles, was ich hier habe, weil ich habe keine Stadionnamen, die besonders schön, lustig oder toll sind, weil irgendwie ich dieses Modell bis heute nicht verstanden habe. Aber ich setze mich jetzt an Spielfeldrand und gucke dabei zu, wie die Rubrik ohne Namen von Dr. Kai Rippe hier quasi seine Erfindung erfährt. Ja. Kai, erklär, worum geht's?
35 Folgen warte ich darauf, dass wir das spielen dürfen. Wir spielen heute die großen drei Stadionnamen. Ihr kennt alle oder viele, die großen fünf gibt's bei Fest und Flauschig, wo man einfach irgendwie die großen, in unserem Fall drei Sachen einer bestimmten Besonderheit erklärt, kurz Kontext gibt, warum einem das so gefällt. Und unsere Rubrik ist, wie gesagt, die großen drei Stadionnamen heute. Es geht nicht um die Stadien selber, sondern es geht darum, wie geil man einen bestimmten Stadionnamen findet. Und vielleicht kurz das Off-Topic. Meine Überleitung wäre das Ali Samien Stadion gewesen von Galata. Also den hatte ich nämlich auch mal kurz auf der Shortlist, aber machen wir nicht. Sondern wir machen es jetzt so, wir gehen rein rum. Jeder sagt gleich seinen Platz 3, dann seinen Platz 2 und seinen Platz 1. Und vielleicht mal ein Honorable Mention, den ich nicht genommen habe, aber den ich genutzt habe, um euch das Spiel zu erklären. Ich finde immer noch die Glückaufkampfbahn, das alte Schalke-Stadion, ist ein sehr schöner Name. Ich war noch nie da.
Frage ans Komitee, Kai. Die wievielte Folge ist das eigentlich heute?
Das ist, glaube ich, 36.
Das ist die 37. Weil du schon zweimal 35 gesagt hast. Wir müssen schon ein bisschen alle mitnehmen. Leute, 37. Folge. Eigentlich
37. Folge. Also, ich fange jetzt mal an mit Platz 3. Ein Stadion, wo mich der Name immer elektrisiert, wenn ich das höre, ist das Estádio da Luz, das Stadion des Lichtes von Lissabon. Nico kennt die Vorgeschichte, der SVW ist damals Europapokalsieger, der Pokalsieger dort geworden 1992. Das mag eine Rolle spielen, aber...
Welches Lissabon?
Benfica. Der Name, das Stadion des Lichtes, ich habe irgendwie eine persönliche Beziehung zu dem Wort Licht. Ich finde auch Lichtgestalt ist immer noch auch so ein geiles Wort, was natürlich nur der Kaiser ist. Aber wenn ich ein Verein würde, würde ich sehr gerne im Stadion des Lichtes spielen. Tommy, was ist denn dein Platz 3?
Also mein Platz 3, ein Verein, zu dem ich persönlich überhaupt gar keine Beziehung habe und auch zukünftig nicht haben werde, ist der SV Ried aus Österreich. Der, und das finde ich durchaus sehr, sehr charmant, bis 2003 in der Keine-Sorgen-Arena gespielt. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie den Namen Keine Sorgen Arena angenommen haben, direkt in die zweite Liga abgestiegen sind und seitdem, glaube ich, auch nie wieder hochgekommen sind. Also, mein Platz 3, SV Ried, die Keine Sorgen Arena.
Okay, ich habe 3 Namen für dich, wenn du das willst.
Nein, du sollst jetzt erstmal nur deinen dritten sagen, Nico.
Ja, aber
und
ich mach
das hier ein bisschen liebevoll. Also ja, so ein liebloses Verratter kann ich nicht gebrauchen. Was ist denn dein Platz 3, Nico?
Nee, erstmal Konstantin.
Na gut,
genau,
was ist denn
Honorable
dein
Mentions wäre ja dann Estadio do Dragão gewesen, was ich mir rausgesucht hatte. Aber das ist jetzt blöd, weil wir hatten schon Dalus. Da kann man jetzt nicht noch Porto nehmen. Deshalb mein Platz 3 aus Mechelen. Achter de Kaserne. Hinter der Kaserne. Heißt deren Stadion.
Finde ich jetzt schon ziemlich geil.
Relativ
vom
deskriptiv
KV,
auch. Ja.
Vom KV Mechelen.
Von KV Mechelen, achtete Kaserne.
Ja, geil. Mag ich.
Schön.
Ja, nee, da bin ich raus irgendwie in der Variante, wie er es macht, weil ich habe ja angefangen drüber nachzudenken und dann war es so Stadion am Bellenfalltor oder Stadion am Biberer Berg oder wie das da in Offenbach heißt, haben gesagt, ja, aber irgendwie. Und dann bin ich so ein bisschen durchgegangen an die großen Monumentalen, die ich trotzdem auch als Arenen und Festungen irgendwie gerne mag. Und dann die Namen für mich schon auch einen Klang haben. Und dann bin ich, also ich habe mir ja welche aufgeschrieben, ne? Aber ich habe das Gefühl, das ein bisschen,
also
das ist ein bisschen am Thema vorbei. Aber ich, bei mir ist das nämlich De Kuip von Feyenoord. Ich habe so viele schöne Geschichten über Feyenoord gehört. Bin einmal da gewesen beim Spiel, wo die Fans boykottiert haben und nicht mitgemacht haben, was sehr schade war, weil ich mich fest darauf eingestellt habe, dass das Stadion gebrannt hätte. Und deswegen will ich auch unbedingt nochmal hin, weil das steht für mich so für Festung.
Kann ich viel mit anfangen. Und wie gesagt, es ist, also ich habe auch noch sehr große Stadien dabei, aber ich gehe mal mit Platz 2. Also ich mag phonetisch unbedingt so Stadien, die Adressen sind. Da freue ich mich immer total drüber. Also ich habe jetzt hier, sagen wir mal, 2 Honorable Mentions. Ich hoffe, ich fahre da kein mit in die Parade. Also in Essen, das Stadion an der Hafenstraße, finde ich auch immer noch super geil. Und das Grünwalder finde ich auch super geil. Aber am Ende ist es bei mir geworden, auf Platz 2, das Stadion an der Bremer Brücke von Osnabrück.
Warte mal. Osnabrück, wollte gerade sagen, das hat gar nichts mit Bremen zu tun, ne?
Nee, es ist Osnabrück, aber es ist irgendwie, und es ist gar nicht unbedingt dieses Bremen, was da drin ist, spielt wahrscheinlich unterbewusst auch eine Rolle, aber Stadion an der Bremer Brücke, da freue ich mich einfach immer, wenn ich das höre. Jetzt dein Platz 2, Tommy.
Also, ich bin da tatsächlich kreativer, ich bin eher so ein bisschen auf die Gesamtgemengelage und die Gesamtnamensgebung gegangen und ich habe, und eigentlich ist es Platz 1, wenn mein Platz 1 nicht persönlicher Bezug hätte, der Livingston FC, und Konstantin wird das wissen, ein schottischer Verein, hat eine italienische Restaurantkette als Hauptsponsor. Die haben sich gedacht, say no more, hold my beer, wir nennen euer Stadion, und jetzt haltet euch fest, die Tony Macaroni Arena. Und das ist eigentlich mit Abstand mein Lieblingsstadion, die Tony Macaroni Arena. Aus Livingston.
Sehr stark. Konstantin, Platz 2.
Mit Straßennamen und so weiter finde ich auch immer super, zumal ja gerade in München zum Beispiel heißen die dann immer so städtisches Stadion und so weiter. Deshalb Grünwalder Straße fand ich da auch cool, aber habe ich nicht genommen, sondern ich habe eigentlich den offensichtlichsten Pick in dieser Kategorie auf Platz 2. Also aus meiner Sicht zumindest das offensichtlichste, nämlich La Bombonera in Buenos Aires. Estadio Alberto José Armando.
Ja, genau. Sehr gut.
Ja.
Aber natürlich auch aus architektonischen Gründen. Es gibt ja, glaube ich, weltweit kein einziges Stadion, außer übrigens Fun Fact, liebe Leute, die nicht gerne über Hertha reden. Unser einer Entwurf für unser neues Stadion, das, auch Fun Fact, immer noch nicht steht, noch nicht mal angefangen wurde zu bauen, es gibt nämlich mal einen Ort, sollte nach dem Vorbild von La Bombonera gebaut werden. Und dann hätte man quasi auf der flachen Seite, auf der anderen Seite, eine riesige LED-Wand gehabt und hätte da auch noch so ein bisschen Entertainment machen können. Ha, guess what, ist nichts geworden. Aber wäre schön gewesen.
Ja, es ist auf jeden Fall hart, weil Bombonera wäre auch meine Nummer 2 gewesen, ehrlicherweise. Aufgrund der Architektonitation war noch eine andere Variante, weil ich da auch eine schöne Erinnerung habe, ist das Estadio Municipal. De Braga.
Sehr geil. Aus das Prag. Ist das mit der Wand, ne?
Also das ist mit der Steinwand. Bei mir sind es weniger die Namen so. Da war ich, das ist, glaube ich, das, was ich an der Rubrik nicht so gefühlt habe. Aber ich habe mich an die Stadien erinnert. Und ich habe da auch mal ein Spiel geguckt. Und ich weiß noch, wir tick zu spät. Und dann, du gehst so die so Treppen runter und das Stadion ist dann unten und dann leuchtet das so geil und einer Seite ist so dunkel und so erstmal. Also mal richtig, also richtig schön. Richtig schönes Stadion. Aber eigentlich La Bombonera Nummer 2.
Aber ganz kurz, da möchte ich auch noch mal kurz eine Honorable Mention oder ein Hot Take. Weil wir niemals würde irgendjemand von euch dieses Stadion in irgendeine Liste aufnehmen. Ne? Aber ich bin kürzlich wieder dran vorbeigefahren und ich finde, das most underrated Stadion, fernab von Stimmung, aber wenn du außen dran vorbeifährst, ja, zum einen das Mommsenstadion, nee, ist die Allianz Arena. Die sieht, wenn du draußen dran vorbeifährst, schon eigentlich auch ziemlich geil aus, finde ich.
Also die ist auch drin, finde ich, ganz geil, weil du irgendwie schon das Gefühl hast, zumindest wenn du weiter unten sitzt, du bist schon sehr, sehr nah dran. Also ich glaube,
du riechst den Rasen, ja.
Oder ja. Thomas Müller Stollen, ach nee, nicht mehr. Schade eigentlich.
Ja. Nee. Shoutout an Thomas.
Mach mal weiter. Also genau, Shoutout an Thomas. Viel Spaß in Vancouver. Ich mach mal weiter. Also mit der 1 habe ich mich auch schwer getan. Also nimmst du das Monumental? Nimmst du das Aztekenstadion? Oder nimmst du
Platz 11 am Weserstadion?
Oder nimmst du doch das Ulrich-Haberland- oder Rudolf-Habach-Stadion, wo ich ja auch eine große Affinität für habe. Am Ende habe ich mich dann aber echt für vielleicht was Langweiliges entschieden, aber ein Stadion, was für mich irgendwie immer noch eine gewisse Magie phonetisch und optisch hat, und ich war auch sogar mal da, als der ruhmreiche Werder SVW dort 2-2 gegen den AC Milan gespielt hat. Konstantin, das ist das Giuseppe Meazza Stadion San Siro. Ich bin ein Kind der 80er. Für mich war Italien ist immer noch eigentlich der Fußballmarkt schlechthin, auch immer noch mehr als die Premier League. Und ich finde dieses Stadion, das löst in mir immer noch so eine Gänsehaut aus, wenn ich es sehe, wenn ich es höre. Das ist also für mich die absolute 1.
Ja, gut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Stadion. Eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Titel, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Naja.
Ja, Tommy, jetzt du. Was ist deine 1?
Also wenig überraschend ist es natürlich nicht das Olympiastadion, sondern das einzige Stadion, das uns jemals gehört hat, nämlich das Stadion am Gesundbrunnen, im Volksmund die Plumpe genannt. Da haben wir tatsächlich bis 1963 gespielt, mitten in der Stadt, ein wunderbares kleines Fußballstadion. Und woher kommt der Name? Es gab neben dem Stadion eine kleine Wasserpumpe und deswegen, und Pumpe ist eben altdeutsch auch Plumpe, und deswegen ist das sozusagen der Sehnsuchtsort eines jeden Herthaners, und tatsächlich auch zu den Geburtstagen von Hertha treffen wir uns da alle immer am Gesundbrunnen in Wedding, am Arkona-Platz, da wo unser Verein gegründet wurde, und feiern dies. Also Stadion am Gesundbrunnen, die Plumpe.
Aber das war nicht Platz das Stadion, 1. wo der Kämmerer damals dann die Tickets im Sarg raustransportiert hat.
Nee, ich glaube, da haben wir dann schon, also wir haben ja auch ein ganz
Ende der 60er, Bilden. Ne?
Wir haben ja auch im Poststadion mal gespielt, stimmt. In Moabit. Also wir haben ja schon überall gespielt, außer in unserem eigenen Stadion. Also insofern schaut gerne mal nach, gibt's ganz, ganz tolle Bilder von Plumpe.
Lest die Story gerne nach, denn es gibt manche, die meinen, Hertha BSC wäre verflucht, weil damals der Schatzmeister sowas gemacht hat, um da bisschen zu tricksen bei den Ticketeinnahmen. Sei es wie sei,
würde einiges erklären.
Ja, ich denke nämlich auch, es gibt einen gewissen Fluch, deshalb auch mit Stefan Leitl noch keinen Sieg in dieser Saison. Ich habe mir dann überlegt, jetzt zwei Dinge, also zum einen Honorable Mentions ans Wankdorf-Stadion in Bern.
Für die sehr gut.
Young Boys.
Sehr gut, Konstantin, sehr gut.
Wankdorf auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sprecht einfach mal mit Engländern oder englischsprachigen Leuten darüber. Warum die Young Boys im Wankdorf-Stadion spielen, und diskutiert das Ganze dann bitte aus. Am besten
Young Boys in Wankdorf, den kann ich noch nicht. Ja.
Aber man muss auch sagen, Young Boys Bern, natürlich auch der Lieblingsverein der katholischen Kirche.
Puh,
Ich gebe meine Nummer 1.
Nein, nein, ich habe meine Nummer 1 noch gar nicht.
Hat er doch gar nicht gesagt.
Wir gehen nach Texas. Frisco, Texas. Ins ehemalige Pizza Hut Stadium oder den Pizza Hut Park. Auch genannt der Oven oder der Ofen. Leider mittlerweile Toyota Stadium, wird gerade umgebaut. Aber Pizza Hut Park, der Oven genannt. Aus meiner Sicht von allen komischen Stadionnamen eigentlich der beste, wenn es um Sponsoring geht. So muss es sein.
Like. Die Tribüne war dann der Cheesy Crust oder was?
Ja, also es, wenn man die Kategorie so spielt, wie auch Konstantin sie gespielt hat, teilweise, wo ich sie nicht so gefühlt hatte, dann wäre für mich sowas wie das Playmobil-Stadion in Fürth auf jeden Fall eine ganz gute Variante gewesen. Da ich aber trotzdem hier von der Fußball-Emotionalität komme,
hört.
Und ich dann noch auf meiner Liste Vereine habe, mit denen ich auch sehr viel verbinde, weil es für mich, glaube ich, außerhalb vom, also eigentlich muss ich das Weserstadion nehmen, mache ich nicht, ist klar, außerhalb von Deutschland und Werder Bremen so zu den 3-4 Clubs gehört, mit denen ich so viel emotional verbunde, weil ich sie einfach so geil finde, wäre eigentlich das Stade Vélodrome eine Variante gewesen. Aber ich habe mich für das wahrscheinlich, dann muss ich doch ehrlicherweise sagen, vom Namen her größte Fußballstadion der Welt entschieden, für das Stadio Diego Armando Maradona.
Ja, San Paolo. Ist in Neapel.
Von
heißt aber von, auch erst, wie lange, Nico, ja, genau. Heißt das so? Sorry,
ich glaube, erst seit 2020, genau.
Ja, San Paolo.
Ja, genau. Like. Und auch dort schon schöne Erfahrungen gehabt, aber ich finde einfach beim größten Fußballer der Welt, das Stadion nachzunennen, bei einem Verein, von dem ich mich jedes Mal freue, wenn sie gegen die Mailänder Titel holen, das wäre meine Nummer 1.
Kann man machen. Warst du schon im Stadion in Neapel?
Ja.
Ah, oh, den habe ich auch noch auf der Uhr. Also wir brauchen unbedingt die Recherchereise. Vielleicht können wir da auch noch ein Business draus machen, dass wir irgendwie...
Tui oder sowas.
Ja genau, wir machen auch irgendwie so einen Reisepartner oder so und dann bieten wir so schmierige Business-Trips an. Und dann
kann man ein Paket
saufen mit SNF und dann geht's irgendwie ab ins Mommsen-Stadion.
Vorher in die Kneipe Vereinslogos ranken und dann gehen wir weiter. Aber pass auf, Kai, es gibt doch, das habe ich da bei euch im beruflichen Kontext kennengelernt, es gibt doch diesen einen Dude und ich habe ultra viel Respekt vor dem. Der hat einfach so einen Instagram-Channel gegründet und den hat er Padded Seats genannt. Ja, und was er macht, ist, der lässt sich einfach von allen Vereinen auf der Welt in die VIP-Area einladen und bewertet die dann mit einem kurzen Video. Ich meine, der lebt unseren Traum. Der reist einfach von Stadion zu Stadion, kriegt alles bezahlt, kriegt sogar noch Geld dafür und macht dann ein Video. Also können wir nicht auch sowas machen? Aber wir machen einfach Kurve draus, nicht Padded Seats, sondern No
Stehplatz
Seats.
Oder so. Ja,
wir brauchen halt immer 4 Tickets, ne?
Ja, ist doch egal. Ist ja,
aber das kriegen wir hin.
Die sind
das
ja günstiger.
Ja, deswegen ist Kurve günstiger, meine ich.
Wir machen immer so Stehplatz. Und ich meine, gerade Italien, ne, also so San Paolo oder San Siro sind ja mittlerweile richtige Bruchbuden. Aber es sind auch zwei Teams, die um die italienische Meisterschaft eventuell spielen. Milan, Inter und Napoli sogar 3. Aber wie steht es eigentlich um Como? Ach nee, Nico, das ist ja dein Ding.
Ja, ich wollte auch eher gerade unsere Busreisen noch weiter planen, ehrlich gesagt, weil hier wird nicht geflogen, aber also ja, Busreisen, also Nico, you go.
Como, was wolle, übernimmt einfach, mir ist das jetzt egal. Wir werden die Überleitung hier geklaut. Skandal.
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
Da legt man los, Kai, ne?
Das ist ja hier so lieblos, ne? Also ich meine, Herr Egner scharrt ja schon mit den Hufen, bis er mal sein Tag runterrattern kann. Aber.
Ja, aber erstmal musst du dein mit ChatGPT zusammenarbeitetes Pamphlet über den neuen größten Fußballclub der Welt berichten.
Shots fired.
Shots fired, richtig. Eine Idee, die ich geäußert habe, worüber wir ja mal sprechen könnten, sind positive Beispiele für Investorenclubs. Und da sind mir tatsächlich in einer Stadt gleich 2 eingefallen, nämlich in der wunderschönen Stadt Como aus der Lombardei. Herr Egner, ich weiß, du bist vorbereitet und bewaffnet bis an die Zähne. Möchtest du uns einen kurzen Abriss über die beiden Vereine geben oder wollen wir gleich in den Dialog? Wie möchtest du das haben?
Über die beiden Vereine, du hast bislang nur Como genannt, ne?
Ja, aber es gibt ja Como Calcio und Como FC Como Women. Du kannst doch Como Calcio machen und ich mach die Frauen, das ist mir sowieso lieber.
Der Verein, der momentan recht bekannt ist, also Como 1907 mittlerweile, nachdem
Como FC oder FC Como existiert ja in der Form nicht mehr. Genau, also der Verein hat ja relativ viel Publicity jetzt zuletzt erhalten, weil Cesc Fabregas dort Trainer ist, weil Thierry Henry beteiligt ist, weil Dennis Wise, alle 90er Jahre England-Fans werden sich eventuell erinnern an diesen crazy Typen von Chelsea.
Will man sich mit dem nicht mal die Pints reinhauen? Also Dennis Wise.
Das würdest du ungern wollen, weil der wird ja irgendwie in die Hucke vollhauen, glaube ich.
Vom FC Chelsea.
Aber können wir mal bitte gar nicht die Geschichte verklären? Como ist erst dann auf die Map von Fußballfans geraten, als Marc-Oliver Kempf dahin gewechselt ist.
Ja,
ich glaube,
genau.
Das können wir ja wohl alle nicht leugnen.
Und wie heißt der Engelhardt, der andere, ne?
Janik Engelhardt auch da am Start, ja, sind ein paar am Start. Sei es wie sei. Also Como, genau. Den Fußballverein gibt es schon länger. Dieses 1907 bezieht sich ja auf dann die Wurzeln, weil es gab dann eine Neugründung. Ist ein Verein, der jetzt an sich für italienische Fußballliebhaber gar nicht so unbekannt ist, weil die waren schon ein paar Mal in der ersten Liga gewesen über die Jahrzehnte hinweg, auch Mitte der 80er, mit, Frage an euch, Hansi Müller war damals bei Como unterwegs gewesen. 1985 war Hansi Müller in Como, hat sich gedacht, ich lege mich einfach mal in den See. Ist natürlich dahingehend auch immer ein attraktiver Standort gewesen, gerade für Ausländer, weil aus meiner Sicht, subjektiv betrachtet, Lago di Como, schönste Ort Europas oder vielleicht der Welt. Ist ja nicht unbedingt so massentouristisch erschlossen wie Lago Maggiore oder Lago di Garda, aber trotzdem, wenn man da mal Urlaub macht, kann man das gerne tun, braucht aber das nötige Kleingeld. Como als Verein.
Ich bin da übrigens Ende August im Urlaub.
Siehst du? Oh. Das ist nämlich der Mannschaft Welt.
Guck dir mal, was ihr aus Como Calcio noch machen könnt, so markentechnisch.
Wir quatschen mal eine Runde.
Du und Thierry.
Ja.
Finde ich gut.
Um das Thema, also jetzt zum Herrenteam erstmal noch abzurunden, die sind natürlich jetzt mehr denn je im Fokus, weil die auch ordentlich investieren, aber zunächst gab es da eine Negativspirale, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Man war 2002 nochmal kurzzeitig erstklassig gewesen und dann ging stetig bergab, auch also finanziell vor allem. Man war mehr oder weniger bankrott gewesen 2017, stand dann zur Auktion, wurde von, ich glaube, dem Bruder von Michael Essien.
Ja, nee, von der Schwester.
Oder von der Schwester, genau. Ja. Also es war ein Familienmitglied von Michael Essien, lustigerweise. Man hat den Verein dann ersteigern können, hat den ersteigert, aber dem Verein wurde die Lizenz entzogen. Und ist dadurch gab es eine Neugründung, also FC Como ist verschwunden, Como 1907 ist entstanden. Die wurden zugelassen für die Serie D, also für die vierte Liga in Italien. Das ist ähnlich wie die Regionalliga bei uns, semi-professionell auf dem Papier, eigentlich eine Amateurliga. Und 2019 kam dann der Aufkauf, der dazu führt, dass man heute so investieren kann, nämlich die Jarum Group aus Indonesien, also Tabakkonzern, aber mittlerweile auch divers aufgestellt, hat die aufgekauft und die haben, was ich mir mal sagen lassen habe von vor Ort, mehr Geld als man ausgeben kann anscheinend. Zumindest sagen das
50 Milliarden.
Die sagen das Leute, die beteiligt sind am Verein, die sagen immer wieder ja oder irgendwie mal involviert waren, sagen ja, die haben mehr Geld als.
Ich muss dich einmal überbrechen, weil es juckt mich schon die ganze Zeit. Tommy, hast du schon mal Nelken-Zigaretten geraucht? Das ist nämlich irgendwie der, also damit sind die Hatomo Brothers, die Investoren bei Como, reich geworden. Also inzwischen haben sie auch die größte Investmentbank Indonesiens, aber ihr Imperium fußt auf der Produktion und dem Vertrieb von Nelken-Zigaretten.
Die wiederum zum Beispiel in den USA oder so verboten sind, aber in anderen Teilen der Welt anscheinend sehr beliebt sind, was ich jetzt so mal zwischen rausgelesen habe. Also USA zum Beispiel kann man die nicht verkaufen. Aber irgendwie in anderen Teilen der Erde müssen die anscheinend sehr viel Profit einbringen. Ich war auch ein bisschen überrascht gewesen.
Hast du die mal geraucht, Konstantin?
Nein, also ich weiß auch nicht, wo man die jetzt kaufen könnte. Weiß ich nicht, wo man die kaufen könnte zum Beispiel. Das sind ja schwarze.
Keine Ahnung.
Das ist mit so einem schwarzen Blatt, schwarze Zigaretten. Wo findet man die? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber der Konzern selber ist auch mittlerweile breiter aufgestellt. Ich glaube auch mit Immobiliengeschäften, Bankgeschäften,
ja, wie gesagt,
und so weiter.
Insbesondere Financial Services, also größte Investmentbank jetzt. Also ich finde es nur so lustig, dass die ihr Imperium auf Basis von Nelkenzigaretten aufgebaut haben und jetzt irgendwie 50 Milliarden schwer sind. Das ist schon ganz okay. Und jetzt haben sie auch noch einen Fußballclub.
Um die Introduction genau des Clubs noch abzurunden, die sind seit 2019 involviert. Jetzt mittlerweile gab es den Aufstieg vor 2 Jahren. Man ist integriert in der Serie A, hat mit Cesc Fabregas einen vielversprechenden Trainer. Und natürlich, jetzt stellt sich die große Frage, zum einen, wie finden wir das Marketing des Vereins, weil die schon auch versuchen, sehr hip aufzutreten, weil die auch versuchen, natürlich die Karte Como auszuspielen. Da, ich meine, an der Schweizer Grenze gelegen, in der Lombardei, super Tourismusort, vor allem für Superreiche, wirkt irgendwie so, also so ein Sehnsuchtsort für viele. Das auf der einen Seite, ich habe auch gleich noch einen kurzen O-Ton von Thierry Henry, der darüber spricht. Man hat auch eben solche Fußballgrößen mit an Bord geholt. Auf der anderen Seite natürlich reden wir hier immer noch über einen, bei allem Respekt, ihr Provinzverein, also auch das Stadion, das renoviert wurde, 13.600 Plätze. Die Cova Como, also der Zusammenschluss der Fangruppierungen, mittlerweile nicht ganz so wie früher, aber immer noch sehr rechtsextrem ausgerichtet. Man ist sehr feindselig gegenüber von allem. Also der Slogan der Fans heißt ja auch nach dem Motto, jeder ist gegen Como, mal grob übersetzt. Also da,
das ist das Millwall der
Como? Es ist zumindest so, dass eben die Fans jetzt meinen, ja, irgendwie alle sind gegen uns, wir sind die Underdogs, wir mögen keinen, alle Gäste, die
dann
kommen.
Dann ist es ja eher Hansa Rostock, oder? Also die sind ja, die hassen auch immer alle. Also Como ist das, Hansa der Italien.
Das Rostock Italiens.
Das Rostock Italiens, genau. Ganz genau so ist das. Ich glaube, da steht sogar in der Broschüre der Tourismusbehörde von Como genau 1:1 so drin. Der Verein selber eben, wie gesagt, der hat auf der einen Seite diese Ambitionen, auch globale Ambitionen, sportliche Ambitionen. Auf der anderen Seite eben, die Fangruppierung ist immer noch so, wie sie eben auch schon vor 20 Jahren war. Und als Verein selber hat man schon vieles Gutes getan. Hat auch 2-3 Mal daneben gegriffen, wenn wir uns erinnern an die Geschichte rund um Marco Curto zum Beispiel, rassistische Beleidigung gegenüber von Jungmin Son bei einem Testspiel gegen Tottenham, als der Verein das mehr oder weniger so unter den Tisch kehren wollte, was da nicht geklappt hat. Also man begeht teilweise Fehler, macht aber auch einiges richtig. Thierry Henry hat dann mal so ein bisschen darüber gesprochen bei einer Doku, beispielsweise auch über das Trikot und allgemein über das, wie eben so ein Investorenverein auch ausgerichtet sein soll.
I like the shirt and I know people tell me, yeah, obviously you do. Because it's a new era, things also need to look cool. It is true, right? It is true. You want to wear that shirt a bit more. If the place is cool, if the training ground is cool, if the stadium is cool, the town is already something different, as we all know. So we need to make sure that the club, we can have a town like Como and a club that's going to match, you know, how the town is known. Not talking about football, I'm talking about around the world. That would be magnificent.
Tommy, du als Agenturchef mit kulturellem Background, geht da dein Herz auf, wenn du solche Sprüche hörst?
Ja, also ich finde, zumindest mal wirkt das ja so, als hätte man da jetzt sich auch ein paar Gedanken gemacht. Ne? Und Thierry Henry ist ja sowieso einer der klügeren Ex-Fußballer.
Und der coolsten.
Ja, man muss auch sagen, wahrscheinlich auch, und der landet auch in solchen Top 5 selten, auch einer der besten Stürmer aller Zeiten. Aber das sehe ich jetzt nur persönlich so.
Groß sein?
Ich finde das total geil. Also ich finde, also anders, das ist natürlich Sehnsuchtsort, ne? Como. Also man muss ja auch sagen, der Comer See ist ja nicht nur Como, da sind ja noch so ein paar andere Orte drumherum. Aber es ist natürlich, Konstantin, du hast das völlig richtig gesagt, einer der schönsten Orte der Welt. Und dementsprechend projiziert man da ganz viel rein. Fände ich das jetzt als Como-Fan, ja, der da schön irgendwie, als die noch in der völligen Bedeutungslosigkeit waren, fände ich das so geil, weiß ich nicht. So von außen betrachtet finde ich das irgendwie sweet und ich finde das irgendwie stimmig und ich gönne denen das irgendwie und möchte gerne auch ein Como-Trikot haben. So, da bin ich durchaus auch bereit zuzugeben, dass ich da mit zweierlei Maß messe, wenn es um so schöne Orte da geht.
Da ist die Zwischenfrage, die ich direkt stellen würde, weil ich bin gerade bei Booking.com und du hast gesagt, du gehst dahin. Wo genau? Weil die Hotelpreise sind schon auf jeden Fall Agenturchef-like, muss ich sagen hier.
Na, pass mal auf, meine Frau, Sternzeichen Fuchs, hat irgendwo im Umkreis von Como so ein geiles, tatsächlich Hostel-mäßig irgendwas, aber das ist jetzt nicht so Hostel, so irgendwie Stapelbett und ne, mit anderen Studenten, sondern das ist irgendwie direkt am See mit Strandzugang, irgendwie so ein kleines Apartment. Das ist mega sweet, da gehen wir mit den Kids hin und machen da irgendwie ein paar Tage einfach Wasser und ein bisschen Kultur, keine Ahnung. Aber nee, also so ein ganz klassisches Hotel oder auch bei George, meinem alten Kumpel George Clooney, habe ich jetzt auch nicht angefragt, ob ich mal kurz in seine Villa darf.
Also ich finde die gute Lage hier, da sind wir bei 600, 700 Euro die Nacht. Das ist auf jeden Fall nichts. Was ja wiederum auch bedeutet, Konstantin, das wird nicht der Club für jedermann, ne?
Das ist ja auch die interessante Dynamik. Also ich war ein paar Mal schon in Como gewesen, beziehungsweise im Lago di Como, aber übernachtet dann meistens in Como selber, weil...
Ein paar Mal in Como, I like.
Oh.
What? Na, in jedem Fall vor Ort auch. Also in der Stadt selber, weil Como ist natürlich größer als die als andere anliegende Orte am See selber. Die sind nochmal kleiner, nochmal idyllischer, nochmal so ein bisschen mehr auch elitärer. In Como selber, auch nicht unbedingt eine große Stadt, ist trotzdem... noch so eine gewisse Diskrepanz da. Da hast du einerseits die Leute, die im Sportwagen anfahren und sich da irgendwie eine Immobilie gekauft haben für 30 Millionen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch normale Leute, die Haushälter, ne, dieser Menschen zum Beispiel, und die Leute, die im Supermarkt arbeiten.
So Leute wie mich.
Nee, die Agenturchefs hast du da auch, die dann mit einem großen Benz ankommen. Aber zeitgleich kann ich mich erinnern, es gab einen Supermarkt in Como, wo ich immer wieder hingegangen bin. Da sind auch ganz normale Verkäufer natürlich am Start, ne? Und die sind dann auch ganz klassisch Como-Fans schon immer gewesen. Insofern, das ist ja die Dynamik hier. Du hast Investoren aus Fernost de facto, also aus Indonesien. Du hast ein paar Fußballprominente wie Dennis Wise, Thierry Henry und Cesc Fabregas. Im Übrigen Fabregas, der jetzt auch dort geblieben ist, dem man auch so ein bisschen nachsagt, er mag das Provinzielle in Anführungszeichen, das Idyllische eigentlich mehr. Er will gar nicht unbedingt jetzt zurück nach London. Ne? Weil
er mag auch, dass er Shares hat, glaube ich.
Das, aber er wurde auch schon mit, anderen Vereinen gesprochen. Also es ist nicht so, dass er jetzt komplett dem abgeneigt wäre, aber ich bleib doch lieber hier. Hier ist es irgendwie sehr entspannt, hier kann ich mich irgendwie persönlich entfalten. Und das macht es hier spannend. Das ist ja auch eine Verbindung zum Beispiel zu dem Thema, was wir auch schon mal hatten in schöner Fußball, und zwar Venezia. Natürlich ein bisschen eine andere Stadt, aber auch, ne, du hast einerseits den Massentourismus dort und auch du hast die Einheimischen, die klassischen Fußballfans von vor 20 Jahren oder auch von vor 40 Jahren und deren Söhne und Töchter heute. Und du hast auf der anderen Seite eben Leute, die von außen kommen. Dort sind es Amerikaner, also in Venedig. Hier sind Indonesier und teilweise eben auch englische Ex-Fußballprofis in Como, die dann nochmal was ganz anderes reinbringen. Und kann man dann beides zusammenführen? Und das ist hier eigentlich genau die essentielle Frage, die wir uns immer wieder stellen, die wir uns gerade schon gestellt haben bei Miami Game von Barcelona und Villarreal und die wir uns jetzt wieder hier stellen: Kann man beides zusammenführen auf eine Art und Weise, sodass man keine der beiden Seiten verbrellt, sportlichen Erfolg hat, ökonomisch vorankommt und vielleicht am Ende eine sehr, sehr coole Marke darstellt? Es ist, glaube ich, so ein bisschen...
Es ist möglich.
Es ist möglich.
Also es ist möglich. Ich finde auch, wenn du einen langen Atem hast und offensichtlich auch gute Berater, weil ich könnte den, wie heißen sie, Hatomo Brothers, dass die automatisch ein Bauchgefühl haben, wie sie schlau mit europäischen Traditionsvereinen umgehen können. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber offensichtlich haben sie gute Berater, die ihnen sagen, wie sie es machen müssen, und so wie sie es angehen, finde ich eigentlich ziemlich schlau. Also sie haben sich der Heritage der Stadt und auch des Fußballvereins bedient, ohne viel zu verändern. Die, finde ich, setzen popkulturell mit dem Jersey, aber auch mit Events gerade Akzente, hatte ich ja rumgeschickt. Die haben gerade das Turnier Football on the Lake gespielt mit so Traditionsvereinen wie Celtic, Glasgow, Ajax Amsterdam und Al Ahly. Also das finde ich schon, das finde ich schon bemerkenswert. Also und ich finde schon, dass sie da einen ganz guten Job machen, weil das ganze Jahr auch, es scheint so, als wäre es ein bisschen nachhaltiger angesetzt. Ich sehe schon, die Hand geht hoch von Tommy.
Ja, also ich möchte mal, und am Ende wollen wir ja auch so ein bisschen generell über, ne, Investoren und wie sympathisch oder unsympathisch kann sowas sein. Mal kurz ein Take. Ihr werdet euch gleich wundern, wo ich damit hin will, weil ich will zugeben, ich mache jetzt mal eine große Kurve. Ja, ich fliege das so ein bisschen weiter ein. Ihr erinnert euch ja alle an Harvey Weinstein. Ne?
Wohin führt das gerade?
Eine große Kurve.
Ich habe Angst vor der Kurve, ehrlich gesagt.
Harvey Weinstein. Als rauskam, dass der Typ halt irgendwie Frauen belästigt, vergewaltigt oder was auch immer hat, dass er halt ein Wichser ist, haben wir ja alle gedacht, na klar, ich meine, guck den nochmal an. Ist ja so ein ekliger, feister Typ, irgendwie auch unsympathisch. Da hat man sofort geglaubt, wollte man auch glauben. Dann kam raus, dass Kevin Spacey vielleicht auch Dreck am Stecken hat. Und da war bei den meisten schon der Reflex, naja, Moment mal, House of Cards, cooler Typ, bester Schauspieler ever. Ne? Also, was ich sagen will ist, man ist natürlich geneigt, Menschen, die man irgendwie sympathisch findet, oder aber auch Orte, die man sympathisch findet, dann vielleicht anders zu bewerten. Wenn wir uns jetzt mal nur das Konstrukt angucken, wir haben jetzt ganz lange darüber gesprochen, wie wunderschön Como ist und wie geil Thierry Henry ist und Cesc Fabregas natürlich auch ein geiler Typ und deswegen ist das plötzlich alles okay. In Wahrheit sind es halt trotzdem irgendwelche indonesischen Industriellen, die damit Kohle machen wollen. So, deswegen, also ihr verzeiht mir meinen weiten Einflug. Ich will nur sagen, wie man es framet, das ist schon wichtig. Und ich finde, da gibt es dann doch schon auch ein paar geilere Beispiele, wenn man sich Vereine anguckt, wo es Investoren gibt, die auch von der Geschichte der Investoren und nicht nur von der Geschichte des Vereins her irgendwie spannend sind und geil. Beispiel, hätte ich im Eurolotto gewonnen, hätte ich Hertha gekauft. So, ich wäre dann ein sympathischer Investor, ja, völlig klar, weil ich das ja als Fan mache. Und da habe ich dann mal geguckt und deswegen, ich will nur ein paar Stichworte geben. Ja, ich habe mir geguckt, wen gibt's denn eigentlich so, wo eigentlich geile Investoren sind, wo die Story eigentlich in sich viel stimmiger ist, als dass sich irgendein indonesischer Milliardär gesagt hat, ich suche mir mal die geilste Stadt der Welt. Ja, Nico, sag du erst.
Wrexham.
Naja, pass auf, genau, Wrexham finde ich auch ein gutes Beispiel, weil Wrexham ist natürlich, die finden wir ja auch ultra sympathisch und es ist irgendwie ein geiler Verein.
Cooler so. Schauspieler, die kriegen es hin, das, was ganz viele andere dokumentarisch machen zu wollen, einfach auf Hollywood-Niveau zu machen, gucke ich gerne. Investoren sind es trotzdem, dass sie ihren Invest damit verhundertfacht haben, kann ich mit klarkommen, ist okay.
Ich glaube, Wrexham ist jetzt wirklich explizit so ein Hybridbeispiel, wo man, glaube ich, auch kritisch sein kann, aber sie machen es halt sehr, sehr gut und sehr sympathisch und so das Gesamtpaket passt. Aber jetzt habe ich so geguckt, es gibt zum Beispiel meinen Lieblingsverein, weil ich ihn einfach nie aussprechen kann, Brighton and Hove Albion zum Beispiel.
Sag einfach nur Brighton, das reicht.
Brighton.
Tony Bloom.
So, jetzt kann man sagen, na gut, Pokerprofi, bisschen Wettspiel, Mafia, keine Ahnung, ist aber ausgewiesenermaßen schon immer quasi diehard Fan gewesen, ist dann zu Geld gekommen und hat gesagt, so, das stecke ich jetzt da rein. Das finde ich persönlich ja schon mal die deutlich romantischere Story und damit kann ich dann schon auch besser leben. Vor allem aber auch, weil es bei Fans und in der Fan-Community dann auch angenommen wurde und für okay befunden wurde. Ne, da gibt es so ein paar Beispiele, eben Brighton. Ich glaube, bei Brentford ist es auch ganz ähnlich. Ne? Matthew Benham, auch ewig schon Fan, im Grunde eigentlich auch schon aus dieser ganzen Fan-Community raus, hat auch natürlich auf komische Weise Geld gemacht, muss man auch sagen, Hedgefonds und Sportwetten. Und dennoch, auch hier gleiche Story, Fan zu Geld gekommen, investiert. Und das finde ich per se schon eigentlich das etwas geilere Modell, als jetzt zu sagen, okay, ich gucke mir einfach Standortvorteil. Wie oft haben wir bei Hertha von Standortvorteil gesprochen? Was muss denn Como sagen? Überleg mal, Marc-Oliver Kempf, der fährt jetzt einfach an den Lago di Como morgens zum Training und spielt dort einfach ein bisschen Fußball und denkt sich so, ja geil, La Dolce Vita, wie man in Italien sagt. So, das sorry für den Monolog, aber da wollte ich nur mal kurz so ein paar Kategorien an Investoren aufmachen. Ich glaube, das kann man differenziert sehen.
Stichwort Investoren finde ich übrigens ganz spannend. War nicht auch Wrexham Sponsor bei Uber, andersrum, Uber Sponsor bei Wrexham, weil ich jetzt gesehen habe, dass Uber oder Uber Eats oder so, weil Uber auch bei Como auf dem Trikot ist. Die sind auf jeden Fall immer sehr schnell da, wenn es darum geht, Trendvereine zu begleiten. Das war nur eine kleine lustige Anekdote, die ich eben gerade gefunden habe. Aber sind wir uns denn jetzt eigentlich damit so in sich schlüssig, dass Como jetzt eine coole oder keine coole Sache ist? Also wollen wir jetzt unbedingt Tommy-Trikots haben oder finden wir es nicht cool, weil es den Fußball kaputt macht, Konstantin? Also ich nehme dich jetzt einfach kurz. Oder Kai, ist es einfach ein wahnsinnig tolles Produkt, das man unbedingt internationalisieren muss? Ich muss so ein paar Klischeesätze bauen hier.
Ich bin ja immer gefühlt, was heißt realistischer, aber ich finde mich ja schneller mit Sachen ab und habe Investoren in meinem...
Ja, das war ich leidenschaftslos.
Apokalyptisch angehaucht leicht.
Ich finde mich auch einfach ab mit
Ja, also, ist dann eben so, ne? Der Asteroid wird einschlagen.
Genau, also insofern
habt ihr die UFOs gesehen, ne? Also ich möchte es wissen, habt ihr das UFO in Mexiko gesehen?
Don't look up.
Ja, ja, guck nicht. Genau. Ja, ich wollte es noch einmal erwähnt haben.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich finde halt, also ich freue mich über alle positiven Beispiele, wo mir irgendwie solche Geschichten irgendwie gefallen und wo halt auch nicht irgendwie das Logo geändert wird und wo man zumindest so ein bisschen auf Fanbelange Rücksicht nimmt, wo man irgendwie gute Geschichten dazu erzählt, dann freue ich mich eher vielleicht aus so einer, sagen wir mal, technischen Marketingperspektive, dass man dort gute Sachen macht. Brauche ich das mal beim Verein natürlich nicht, aber ich finde schon irgendwie, Como wäre doch sonst nie auf die Karte gekommen. Und das ist doch auch irgendwie eine ganz coole Story. Wenn ich jetzt in Como ja, wäre, würde ich gerne mal. Also ja, aber nicht auf meiner Karte.
Es ja, ist doch weiß, aber auch gar kein Kriterium, auf die Karte zu kommen. Vielleicht wollen Leute auch gar nicht auf die Karte kommen, sondern einfach in Ruhe zu ihrem scheiß Dorfverein gehen.
Das kann ich auch total
Frag
verstehen.
Frag mal die Jungs in Venezia, ne? Also mit ihren Trikots.
Die, das kann ich auch aus deren Perspektive total verstehen. Der wird mir das auch auf den Sack gehen. Auf der anderen Seite, für mich als Fußballkonsument mag ich halt solche Beispiele, muss ich ehrlich gesagt haben. Und ich hätte derbe Bock zu Como zu gehen und danach noch mit Dennis Wise in Pub. Das fühlt sich für mich nach einem gelungenen Tag an.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass mich das Urlaubsziel Como, mit dem ich mich bisher noch nicht so beschäftigt habe, weil ich immer mit dem kaum Italien Urlaub gemacht habe, auf jeden Fall wahnsinnig fasziniert, Tommy. Deswegen interessieren mich eher die Reiseberichte von dir vom Seemeer als die Geschichte des Vereins. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Geschichte, die nicht an uns vorbeigehen wird, ne? Also weil, Konstantin, glaubst du, dass man mit dem Konstrukt, was da passiert, sportlich eine Relevanz hinbekommt, dass wir eventuell auch Como in der Champions League haben werden?
Ich habe im Übrigen bei uns im internen Chat, ich habe noch ein Hotel geteilt, was ich dir empfehlen kann, Nico, wenn du dann demnächst...
Ja, ich habe schon gesucht. Ja,
hey, aber gefunden. Nicht, dass ich euch Nasen dann da über den Weg laufe. Ich will Urlaub machen, Leute.
Nee. Ja, sag mal, Nico hat immer seine drei Bodyguards am Start, das passt schon.
Genau, sag das doch mal auf Campfire. Das wäre doch, dann können wir alle zusammen buchen.
Schick mal Datum, wann du da bist, dann. Dann
aber kurz, Nico, weil du gerade meintest, ne, also auch sportlicher Horizont. Beispiel Atalanta. Konstantin, du wirst ja wahrscheinlich wissen, wer da Geld gegeben hat. Also auch einfach ein Ex-Spieler, ja, der sich einfach den Verein mehr oder weniger zurückgekauft hat mit einem guten Plan. Und wir alle wissen, dass Atalanta da gute Arbeit leistet. Also ich finde, Investor per se, ich will jetzt einmal nur kurz dieses Dogma beiseite räumen. Investor per se ist nicht schlecht. Aber ich finde die Geschichte deutlich sympathischer, Ex-Spieler, Fan, wie auch immer. Ich investiere jetzt da rein und ich habe vielleicht sogar einen Plan und habe dann sogar damit Erfolg und mache das Hand in Hand mit den Fans. Ich glaube, das ist the way to go. Und wenn dabei dann auch noch irgendwie sportlicher Erfolg bei rumfährt, ja, umso geiler. Ja, aber indonesische Nelkenzigaretten, geiler Ort, Como. Ich weiß nicht, ob das die Gleichung ist, nach der wir suchen.
Das ist vielleicht auch manchmal natürlich noch so eine gewisse Abwehrhaltung, vielleicht auch, weil jetzt der Investor aus Indonesien kommt, weil das ist gerade Atalanta angesprochen oder auch andere Vereine in Italien gibt es ja häufig mittlerweile US-amerikanische Investoren, häufig dann auch mit dem Italo-Background, also jetzt bei Atalanta zum Beispiel Pajuca und bei anderen auch, wenn man auf die Namen schaut, merkt man, okay, das ist so ein bisschen der Italo-Background bei einigen da, die dann vielleicht auch sagen, ich möchte ins Mutterland noch was zurückgeben, ne? Kann ja auch sein, ich habe da eine spezielle Verbindung, habe vielleicht noch Familie da, spreche die Sprache eventuell von meinen Großeltern und so weiter. Was ich aber noch gerne mit euch noch kurz andiskutieren möchte, ist dann auch so das Sportliche, denn natürlich, Como hat es geschafft, mit dem Geld, was man hat, erstmal aus der Serie D nach oben zu kommen, in die Serie C, Serie B. Das ist okay, das ist auch alles relativ machbar, gerade auch im recht maroden Unterbau des italienischen Fußballs. Nun ist man in Liga 1, hat einen der aus meiner Sicht besten Trainer der Serie A, vielleicht sogar den besten Trainer mittlerweile, weil da dreht sich das Karussell in der Serie A. Im Übrigen von 20 Vereinen, 12 haben neuen Trainer vor der Saison. Also es ist in Italien so. Jetzt hat man auch einen ganz guten Kader, aber aus meiner Sicht solche kleinen, also in Anführungszeichen kleinen Investorenvereine, schaffen es dann trotzdem nie ganz nach oben zu kommen. Also wir haben in England auch immer wieder Investorenvereine gesehen, wir haben in Frankreich immer wieder neue gesehen, in Spanien, in Deutschland ja auf eine gewisse Art und Weise auch, also so VfL Wolfsburg und so weiter, will ich jetzt mal dazu zählen, ne? Aber die Balance dann zu durchbrechen, der richtigen Powerhouses, der ganz, ganz großen, ist ja eigentlich nirgendwo, zumindest in Westeuropa, Zentraleuropa passiert. Also man hat dann irgendwie mitgespielt, vielleicht auch in die Champions League gekommen. Wolfsburg ist mal Meister geworden einmal. Aber welcher Verein hat dann wirklich die Balance durchbrochen? Weil mehr als 13.000 Plätze im Stadion zu haben und ein bisschen mehr dann an Infrastruktur zu bieten, das kannst du eben irgendwie dann am Ende trotzdem nicht wegkaschieren. So viel Geld kannst du nicht investieren, weil Como wird nie ein großer Verein, Anführungszeichen, sein.
Aber ist jetzt das Kriterium, einen kleinen Verein gewählt zu haben? Ich würde sagen, dass mit dem aktuellen Champions League und Weltpokalsieger, nee, ist Weltpokal, haben sie ja gar nicht gewonnen, aber Champions League-Sieger, ja, Paris ist ja schon auch tatsächlich ein Investorenverein jetzt.
Aber eben einer, der schon etabliert war.
Gehört.
Also das ist ja, ah, das ja. Also Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain,
Also jemand, der quasi neu hochgekommen ist. Also eigentlich so eine TSG Hoffenheim oder ein RB Leipzig.
Genau, weil das sind ja alles Vereine, auch so Newcastle, ne? Newcastle ist ja ein etablierter Erstligist, die sind auch schon Meister gewesen, bevor die Saudis da waren. Also die sind trotzdem da und Manchester City hat in den 70er Jahren und die Meisterschaft gespielt. Natürlich waren die auch mal weg, aber die sind trotzdem von der Infrastruktur her, von der Fanbasis her große Vereine, schon immer gewesen. Chelsea auch. Chelsea hat Ende der 90er um europäische Titel gespielt, bevor Abramovic überhaupt gekommen ist. Aber eben diese kleinen Vereine wie Hoffenheim.
Nur mit italienischen Spielern.
Ja, oder? Mit Zola und Co. Insofern, aber diese kleinen, so Empörkömmlinge, also ganz oben reingrätschen in die Phalanx können sie nicht. Und auch jetzt vor der Saison, Kumo wird gelobt von vielen, aber die Meistertitel-Favoriten in Italien sind Napoli und Inter.
Ja, noch, also du, wenn du jetzt mal 10 Jahre weiter denkst und die vielleicht ein neues Stadion bauen, keine Ahnung, weil die haben ja in Como schon offensichtlich relativ unbegrenzte Mittel. Und ich gebe dir kurzfristig, hast du natürlich vollkommen recht, das ist chancenlos, weil die auch kurzfristig keinen sportlich relevanten Squad aufbauen werden. Aber perspektivisch für, vielleicht ist es da auch in 20 Jahren, why not, ne?
Was ist denn mit Red Star Paris? Könnte das vielleicht.
Das würde mich auch mal interessieren, was ihr, was das mit euch macht.
Was soll das mit uns machen?
Ja, einfach, das ist eine schöne, sympathische Nummer, die sich gegen den großen, bösen Nachbarn quasi auflehnt.
Aber Paris FC ist jetzt in der ersten Liga.
Genau, also ich glaube, ihr meint Paris FC, ne?
Ach so.
Ja, schon. Ah, ja, genau.
Nee,
ja.
Stimmt, Red Star war ja einfach nur der 777-Verein.
Das war der 777-Verein. Ja, Paris so. FC, die sind jetzt oben. Das ist interessant, wer das, schaut euch das auf der Landkarte an. Also das Stadion von Paris Saint-Germain und das Stade Jean-Bevin, die sind nur von einer Straße getrennt. Also die sind
ist da eine Quizfrage an alle. In welcher anderen Stadt ist das noch genauso?
Everton.
Nee, nein, London Everton zählt. London zählt nicht.
Und da ist ein Park dazwischen.
Ja, stimmt. Aber ist es nicht, aber ist, wollte ich gerade sagen, ist, nee,
Liverpool
stimmt,
meinst du?
Liverpool und Everton checkt, ne? ist 500 Meter sichtbar, so ein bisschen.
Ja.
Aber war das jetzt die Antwort auf deine Frage, Nico? Oder
nein.
Bist du noch woanders? Noch näher dran?
Noch näher dran.
Warte mal, lass mal kurz überlegen.
Na, der Gewinner darf die Abmoderation machen heute.
Das muss doch irgendwo in der Premier League sein, oder?
Ja, aber ich denke, London zählt aus meiner Sicht nicht.
Nein.
Nicht in der Premier League?
Tipp, nee. Ist es englischsprachig. Tommy, nicht googeln. Er macht wieder irgendwas an Tommy Arbeit.
Vielleicht ist es in Birmingham, wie sieht es denn da aus?
Hä?
In Birmingham, wie sieht es da aus? Birmingham City und Aston Villa ist auch nicht so weit auseinander. Keine Ahnung. Löse auf.
Dundee.
Ah, wo ich 100 Mal in meinem Leben war und habe es trotzdem nicht gecheckt. Super. Paris FC. Im Übrigen, lustigerweise, Paris Saint-Germain, der Shop von Paris Saint-Germain, ist im Stadion von Paris FC unten drin. Was man ja auch nicht vergessen darf bei der Historie, ganz interessant. Paris Saint-Germain ist ja entstanden aufgrund einer Fusion zwischen Paris FC und einem weiteren Verein 1970. Aber da hat sich Paris FC einfach gedacht, 1972 müsste das gewesen sein, also dann 2-3 Jahre später, wir spalten uns wieder ab und machen unser eigenes Ding. Und jetzt sind die aufgestiegen in die erste Liga, haben mit der Arnaud-Familie natürlich mit die reichste französische Familie. Red Bull hat 10% Anteile an dem Verein. Es ist sehr, sehr faszinierend dort. Aber es ist natürlich eine andere Story, weil da sage ich wiederum, die hätten vielleicht die Möglichkeit, irgendwann die Phalanx einzubrechen, weil das ist ein Verein in einer riesengroßen Metropole und eben nicht wie Como ein Club in einer 80.000 Einwohnerstadt und ein Empörkömmling sozusagen, wo aus meiner Sicht dann einfach auf lange Sicht hin so diese breite Basis fehlt, um wirklich so ein ganz, ganz großer Club zu werden, weil schau dir über die europäische Landkarte, schau dir die großen Clubs an, das sind Großstädte meistens und es sind welche, die sind etabliert mit Fanbasen 40.000 aufwärts.
Aber dazu dann mal so ein kleines bisschen die Frage, bedeutet das, dass also man von Como quasi nicht Fan wird, weil es eher so, also es ist ja auch nicht wie, keine Ahnung, also noch nicht so emotional aufgeladen wie Wrexham, wo du fünf Staffeln hast von etwas, wo du mit dem Zeugwart quasi schon zusammen geweint hast. Es ist aber auch nicht der FC St. Pauli mit großer Tradition und allem drum und dran, wo man per se sagt, das ist ein cooler Club, wir sind alle Fans davon, deswegen fahren wir aus ganz Europa dahin. Ist Como dann eher so egal? Und auf der anderen Seite sowas wie Paris FC, vielleicht sogar das, wo man Fan wird, weil man gegen das böse Geld aus Katar also, sich mobilisiert?
Also es sind zwei unterschiedliche Use Cases, die du ja schon nochmal unterschiedlich entwickeln kannst. Ne? Also bei Como ist es immerhin so, die haben jetzt auch Uber auf dem Trikot, die müssen ja auch irgendwas darin sehen. Und ich glaube auch, dass du dass du da noch tolle Geschichten erzählen kannst. Kannst du irgendwann irgendwie Millionen Leute quasi für Como gegen, was weiß ich, gegen wen die spielen, vor das TV locken, wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Aber wenn du sportlichen Erfolg hast, dann kannst du auch in 20 Jahren da vielleicht auch echt ein großes Rad drehen. So, und um deine Frage zu beantworten, Nico, mit Paris, Millionenmetropole, Paris FC ja durchaus irgendwie ein arrivierter Verein, der auch echt eine riesen Legacy hat, so übrigens auch ein gutes Frauenfußballteam. Also da ist natürlich mittelfristig ein bisschen mehr möglich als bei Como, das ist ja klar.
Como wiederum, ich glaube, die finden vielleicht auch eine Möglichkeit, wie auch Venezia und ein paar andere jetzt, das auszunutzen, dass eben Fußballtrikots zum Beispiel und Fußballclubs auch so ein bisschen zum Lifestyle-Brands werden. Gerade Fußballtrikots, ne? Also dass auch Leute einfach sagen, ich trage jetzt hier dieses Trikot, weil irgendwie es geiles Design. Und natürlich Como irgendwie, wie gesagt, wir reden ja auch schon darüber, ja, Sehnsuchtsort und irgendwie so, man war vielleicht einmal dort gewesen, mal Bilder gesehen auf Instagram, ist ja wie hier Amalfi Coast so ein bisschen, ne? So Como, findet man auf diesen ganzen so Vintage-Kanälen und findet das irgendwie geil und dann holt man sich ein Trikot und das entdeckt sich Uber. Ist ja nicht dort Sponsor geworden, weil die denken, ja, in Como gibt es sicherlich sehr, sehr viele Uber-Fahrten. Wir müssen aber die ganzen Kunden abholen. Nee, da fährst du noch schön Taxi da unten. Ich weiß gar nicht, ob Uber überhaupt eine Lizenz hat in Como, um ehrlich zu sein.
Jetzt,
weil ich dachte,
ja.
Aber
hallo.
Ja, es gibt Städte, da hat man die nicht. Insofern ist es, glaube ich, vollkommen egal. Und die denken sich, ja, Hauptsache irgendwie die 20, 25, 30-Jährigen, die Lifestyle-Objekte und Lifestyle-Produkte konsumieren und zum Beispiel solche Trikots auch in der Freizeit tragen, die werden dann das Ganze vielleicht kaufen. Und da kann Como natürlich dann schon reingrätschen. Aber wir sind wieder beim Thema, das ist natürlich ein Spagat, weil das hat nichts mehr damit zu tun, dass zum Beispiel Como gegen Monza oder so das regionale Derby ist, wo die sich gegenseitig dann abseits des Stadions aufs Maul hauen, die Fans teilweise. Das ist eben was ganz anderes, aber das ist so immer noch das Derby.
Aber also die Magie, darüber wollten wir heute eigentlich auch sprechen, verlegen wir, glaube ich, auf eine andere Folge, also auch über das Frauenteam von Como zu reden, also wo Mercury 13 investiert hat. Also die haben ja offensichtlich auch etwas gesehen an dem Standort und der Brand Como. Also da scheinen, also haben ja zwei Investoren.
Na, ich habe und ich glaube, damit kann ich dann jetzt hier das Ganze abschließen mit der Abschlussmoderation, schon das Gefühl, dass da sehr viel Hype ist immer das negative Wort, aber Trend gesetzt wird und natürlich dadurch auch gewisse Mechanismen greifen, die dazu führen, dass man exclusive handpainted Sneakers von Adidas und Como für 250 Euro bei denen im Shop kaufen kann und bei Venezia oder Paris FC, vor allen Dingen mehr bei Venezia, Models für die Trikots halt mehr aussehen wie Gen Z Models, von denen ich eher ein bisschen Sorge habe, ob die in einem halben Jahr aus Interesse des Fußballvereins nicht mehr Fußballtrikots als das Jersey sehen, sondern vielleicht Basketballtrikots oder irgendwas ganz anderes wieder und damit dann der Hype ganz schnell wieder verloren ist. Deswegen, Tommy, da du jetzt so ruhig gewesen bist, gebühren dir quasi die letzten Worte. Ist das ein Trend? Oder Como was wolle, wir bleiben Fans?
Ja, also Kai hat das ja vorhin so ein bisschen dystopisch und dennoch sehr realistisch beschrieben mit, das drehst du halt auch nicht mehr zurück. Insofern ist das auch völlig wurscht, ob ich das für einen Trend halte oder nicht, aber das wird weiterhin so sein. Es wird einfach wie Unternehmen und Investoren es halt machen. Du schaust dir den Standort an, du schaust dir die Infrastruktur an, du schaust dir an, was gibt's drumherum. So, und wenn da irgendwie genug Boxen getickt sind, dann wird das auch in Zukunft passieren. Und vielleicht wird das die Arithmetik der Fußballlandschaft nachhaltig verändern. Konstantin, du hast das ja auch gut gesagt, bisher ist es nicht geschehen. So, also insofern, lass uns da mal schauen, wo es uns hintreibt. Ich finde eigentlich, und das ist das einzig Traurige an dieser Diskussion, dass wir als Fußball-Podcast, ja, als Podcast, der sich um die wichtigen Themen des Fußballs kümmert, noch nicht darüber gesprochen haben, dass Cristiano Ronaldo und Georgina jetzt verlobt sind. Dass wir das ausgelassen haben und stattdessen über Como gesprochen haben, das wird man uns vorwerfen.
Du hast einen nassen Helm auf.
Dafür haben wir unseren Community-Tab bei Campfire, bei dem Dr. Kai Rippe das Ganze mit euch ausdiskutieren wird. Das dort und hier garantiert in den nächsten 1 bis 3, 4 Wochen wieder eine neue Folge, schöner neuer Fußball. Vielleicht reden wir dann auch einfach mal über die Trend-Frauenfußballmannschaften, die es auf dieser Welt so gibt und warum. Oder auch nicht. Oder es gibt ein Quiz von Dr. Kerrippe. Ich weiß es noch nicht. In diesem Sinne, egal. Wir kommen wieder. Schöner neuer Fußball. Danke, Jungs. Danke
euch da draußen. Wo steht das schönste Flutlicht? Kommt dann.